könnte alles wieder so schön günstig sein, wenn wir doch nur russisches Gas hätten. Stimmt das eigentlich? Behauptet wird es auf jeden Fall immer wieder. Und wir nehmen diese Behauptung heute bei FKM mal auseinander. NDR-Journalist Johannes Edelhoff hat Hochöfen, Österreich und natürlich Politiker besucht, zusammen mit Milan Panek und Lennart Richter. Um rauszufinden, wäre eine Rückkehr zum russischen Gas für uns eigentlich günstiger? Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 18. April. Hallo Johannes.
Hi, moin.
Johannes, alles wird teurer seit Jahren, besonders Energie. Die Gaspreise sind durch die Decke gegangen, besonders seit Deutschland kein russisches Gas mehr importiert. Dabei könnte alles so schön einfach sein, sagen seit Jahren zumindest einige.
Eine normale Regierung, die also den Bürger verpflichtet wäre, die also realistische Politik machen würde, die würde sich zuallererst darum kümmern, dass wir Gas haben, wieder zu richtigen Preisen. Und das passiert aber nicht.
Im Bundestag kann man zum Beispiel Reden hören von der AfD. Da gibt es Steffen Kotré, das ist der energiepolitische Sprecher. Und der sagt zum Beispiel, das Problem ist ja ganz einfach, seit wir dieses Gas nicht mehr bekommen, geht es uns schlecht. Wir brauchen wieder das Gas.
Eine Reparatur von Nord Stream 2. So einfach ist das, einfaches Problem.
Es ist aber auch so, dass die Partei von Sarah Wagenknecht und Sarah Wagenknecht dieses Thema oft nutzen, dass sie von russischem Gas sprechen.
Hallo. Und herzlich willkommen zur neuen Folge der besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau.
Alternativlos, sagen die.
Und das auch ganz öffentlich, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von Sarah Wagenknecht.
Wenn wir uns komplett umorientieren, heißt das, dass unsere Energie dauerhaft sehr viel teurer wird als derzeit. Das heißt, damit ist natürlich unser Industriestandort in Gefahr.
Und ich kann mich aber auch erinnern, der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer von der CDU,
ist dafür, die Erdgaspipeline Nord Stream 1 zu reparieren.
Der ist auch dafür, perspektivisch zumindest nach dem Krieg, wieder Gas von Russland zu kaufen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Rohstofflieferungen brauchen.
Stimmt's denn eigentlich? Weil vielleicht ist es ja auch so eine Sache, zu schön, um wahr zu sein. Das haben wir dann quasi versucht abzuschichten. Wie kann man das überhaupt jetzt herausfinden, würde es uns besser gehen und wenn ja, wie viel oder vielleicht auch nicht, warum nicht? So, das war quasi unsere Recherche, unsere Frage.
Und was habt ihr gemacht, um das rauszufinden?
Wir sind gefahren nach Bochum, ins Stahlwerk Bochum.
Ofen kann man die ganze Zeit laufen, 51 Wochen im Jahr und die eben diese 10 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbrauchen.
Stefan Meyer, der führt das jetzt quasi in zweiter Generation, hat es übernommen von seinem Vater Bruno Meyer. Und es sieht natürlich dort sehr imposant aus, so ein Stahlwerk. Da sieht man was schmelzen. Das ist, überall sieht man diese roten Lichter und das riecht da auch extrem. Ja, das kennt man natürlich sonst gar nicht, aber es riecht immer so nach so einer verkohlten Kupplung. So stinkt das ganz doll nach so verbranntem Gummi.
Und so erzeugen wir dann das Gussteil, was wir gerne als Produkt hätten.
Um sich das vorzustellen, die schmelzen alten Stahl ein und machen was Neues, so Stahlrecycling, womit man so Dinge zerschreddert. Das ist ein Schredderhammer. Die stellen sie zum Beispiel her, aber auch ganz viele Kleinteile für die Industrie. Das ist so deren Produktion.
Das sind die 20 Ofenkammern, die dort stehen, die alle mit Gas beheizt werden.
Und er musste dann von einem Tag auf den anderen umswitchen von eben russischem Gas, das er vorher aus der Pipeline bekommen hat, indirekt logischerweise, auf LNG-Gas. Und das war offensichtlich ein relativ aufwendiger Prozess, der vor allem teuer war.
Und was haben die euch erzählt über Gas aus Russland und Gaspreise?
Die hatten das noch sehr gut auf dem Schirm. Es ging dann gleich um den August 2022. Das war im Grunde der Monat, wo das Gas aus Nord Stream so langsam auf Null ging. Und da war wirklich Gasmangel in Deutschland und das haben die auch gemerkt.
Das Gas ist für uns im Vergleich zu 2019 und all den Jahren davor 6-mal teurer geworden. Es ist jetzt im Moment noch 5-mal teurer und das ist einfach ein Wettbewerbsnachteil.
Und es hat die Bestellungen, die er schon hatte, natürlich aus seiner Sicht unwirtschaftlich gemacht.
Also das heißt, er hat richtig Verluste gemacht?
Er hat auf jeden Fall seine Arbeiter dann danach in Kurzarbeit schicken müssen. Und das für mehrere Monate, und zwar so lange wie seit 1988 nicht mehr. Und ich glaube, das zeigt ganz gut die Dimension, die Auswirkung dieser Krise für diese Industrie.
Und das Stahlwerk Bochum, wie stellvertretend ist das da jetzt in der Industrie?
Das ist schon relativ stellvertretend, würde ich sagen. Also man sieht es ja an der Chemiebranche, die ziemlich quasi im Abstieg ist gerade, wo auch die Diskussion darüber entsteht, Arbeitsplätze abzubauen. Oder auch bei ThyssenKrupp in Duisburg. Da gibt es jetzt ja gerade ganz aktuell im April die Diskussion, dass dort Arbeitsplätze abgebaut werden.
Deutschlands größter Stahlhersteller ThyssenKrupp Steel hat angekündigt, die Produktion am Standort Duisburg deutlich herunterzufahren.
Der Konzern begründet den Schritt mit hohen Energiepreisen und sinkender Nachfrage.
Jetzt habt ihr gesehen, für die Stahlindustrie ist es teurer geworden. Aber um zu verstehen, wäre eine Rückkehr zum russischen Gas für alle besser, muss man ja noch weiter schauen. Wie habt ihr weitergemacht?
Als erstes wollten wir mal wissen, wie teuer war das denn jetzt eigentlich? Also wie viel Geld haben wir denn alle verloren? Was hat uns das gekostet? Wir haben dann Sebastian Dolin, der ist Professor für Ökonomie von der Böckler Stiftung. Den haben wir gefragt, wie kann man sowas denn machen? Wie kann man sich dem annähern? Und seine Idee war erstmal, er hat geguckt, bevor das anfing mit der Energiepreiskrise, das war so 2021, da hat Russland das erste Mal die Gaslager nicht aufgefüllt. Das kann man so als den Anfangspunkt von dieser ganzen Geschichte nehmen. Da hat er die Prognose genommen, also von damals, von 2021.
Wir haben uns angeguckt, wie sich die Wirtschaft in Deutschland und anderen Ländern entwickeln würde.
Und diese Prognose von damals, die war vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds, die hat dann verglichen mit dem, was ist tatsächlich passiert.
Und dann haben wir gesehen, wie hat es sich wirklich entwickelt.
Da kommt eine Differenz raus. Also ist es mehr geworden, weniger geworden, gleich geblieben. Und das war weniger. Und was er ausgerechnet hat, war das dann auch wirklich deutlich weniger bei Deutschland.
Und dieser Unterschied, den haben wir als Kosten des Krieges genommen.
Das heißt also, ihr seid da ein bisschen weggekommen von den reinen Kosten für das Gas und habt euch die Gesamtgemengelage sozusagen angeschaut, seit Kriegsausbruch. Denn der hatte ja unmittelbare Auswirkungen auch auf den Gaspreis. Und dann schauen wir mal genauer auf diese Gesamtrechnung. Wie sieht die aus?
Naja, das Bruttoinlandsprodukt, das ist ja sozusagen der Gradmesser, wie gut steht eine Volkswirtschaft da. Und bei diesem Bruttoinlandsprodukt erinnert man sich vielleicht, da gibt es ja auch immer dieses pro Kopf. Und was da rausgekommen ist, Deutschland hat 5% weniger BIP pro Jahr als prognostiziert. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und wenn man das auch pro Kopf dann ausrechnet, sind das durchschnittlich ungefähr 2.600 Euro für jeden.
Also, okay, Moment mal kurz. Also das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, das ist ja eben diese Kenngröße, um eine Wirtschaftsleistung festzumachen. Und die nennt den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die in dem Land in einem Jahr erwirtschaftet wurden.
Genau.
Und wenn man das dann noch teilt durch quasi alle, die in Deutschland wohnen, dann hat quasi pro Kopf jeder 2.600 Euro weniger.
Pro Jahr.
Genau, weniger als es ohne den Krieg in der Ukraine gewesen wäre.
Exakt.
Okay. Und das bezieht sich jetzt ja aber dann auf den gesamten Krieg. Da kommen ja super viele Faktoren rein, ne?
Logisch, da kommen natürlich super viele Faktoren rein, aber man kann natürlich sagen, das ist das einschneidende Ereignis.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet.
Und natürlich ist es eine Annäherung, aber das ist natürlich das große Ereignis.
Die Hauptaussage ist, dass die russische Invasion der Ukraine für Deutschland massive Folgen gehabt hat, richtig teuer gewesen ist und dass wir heute etwa 5% weniger Bruttoinlandsprodukt haben, als wir es ohne diesen Krieg gehabt hätten.
Also hätte es den Krieg nicht gegeben, wäre man bei diesen 5% mehr gelandet. Aber natürlich spielen da auch die Folgen davon eine Rolle, ne? Die Inflation. Aber das ist ja alles dadurch ausgelöst. Und natürlich werden kleinere Einzelereignisse auch noch ihren Teil dazu beigetragen haben. Aber das sagen zumindest Dulin, das ist die bestmögliche Annäherung, die man machen kann, um in etwa die Größe dafür rauszufinden, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich weniger im Portemonnaie.
Das heißt, wie viel uns das gekostet hat, dass es kein russisches Gas mehr gibt, das lässt sich nicht so richtig ausrechnen. Aber man kann sagen, wie viel weniger Deutsche pro Kopf quasi in der Tasche haben, also ihren Anteil vom Bruttoinlandsprodukt, durch den Krieg in der Ukraine.
Und auch den Wegfall vom russischen Gas, weil das natürlich für Deutschland schon, das sieht man, glaube ich, dann auch an den Zahlen,
ja,
war das ein großer Faktor.
Und diese durchschnittlich 2600 Euro weniger Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, wie viel Geld ist das im Vergleich zu anderen Ländern? Ist das mehr oder weniger?
Ja, das ist deutlich mehr. Das ist auch, ich hätte es nicht erwartet, dass es so deutlich mehr auch gegenüber allen anderen Ländern ist, die wir uns da angeguckt haben. Am nächsten dran war noch Schweden mit 1700 Euro. Aber Österreich hat 1300, Spanien nur um die 200, Italien ist auch im dreistelligen Bereich, Frankreich ist auch viel niedriger. Also Deutschland sticht da wirklich negativ heraus. Also solche Verluste wie bei uns gab es in der EU sonst nirgends.
Bei Deutschland schlägt der Krieg also besonders zu Buche. Der Gaspreis spielt dabei eine wichtige Rolle, sagst du. Warum?
Ja, Sebastian Dulin hat vor allem drei Gründe genannt.
Deutschland hat ein paar strukturelle Charakteristika, die es besonders verwundbar gemacht haben.
Das erste ist, Deutschland hat einen großen Industriesektor und der ist energieintensiv. Ne? Diese energieintensive Industrie, die ist in Deutschland halt im Verhältnis am Bruttoinlandsprodukt super hoch. Also Bayer und BASF beispielsweise, das sind Unternehmen, die sind super produktiv für Deutschland. Und das heißt, wenn es für die jetzt aber bergab geht, dann geht es gleich richtig bergab.
Wenn Erdgas dann knapp oder teuer wird, dann wird die Produktion einfach teurer. Und dann wird Produktion ins Ausland verlagert, wird runtergefahren, weil meinetwegen dann Konkurrenten aus den USA günstiger liefern können. Und das sieht man dann unmittelbar in den Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt.
Und andere europäische Länder haben solche energieintensiven Unternehmen, die so einen großen Teil zur Wertschöpfung des Landes beitragen, nicht in der Anzahl. Und gleichzeitig kam halt vorher sehr viel Gas aus Russland. Das heißt, es war am BIP ein hoher Anteil und es war auch noch besonders viel russisches Gas, was auf einmal fehlte. Und deswegen war es so ein strukturelles Problem, was Deutschland hatte. Und das hat wie so ein Schock eingeschlagen. Das ist so Faktor 1 und 2, ne? Die Energieintensität und die große Abhängigkeit vom russischen Gas. Und das sagen auch viele Experten, also dass es so diesen einen massiven Schock gab, wenn das russische Gas dann, wie im Sommer 22, in einer sehr kurzen Zeit auf einmal auf Null geht.
Ja, das ging ja ziemlich schnell.
Richtig, dann haben die natürlich alle ein großes Problem.
Also wenn man das so hört, rein was die Zahlen angeht, da könnte man ja dann wirklich meinen, okay, also es ist ziemlich viel teurer geworden. Zurück zum russischen Gas, das wäre ja finanziell besser. Und das ist ja auch die Erzählung oder die Forderung, die einige Politikerinnen und Politiker bemühen. Unter anderem, wir haben es eben schon gesagt, die AfD, aber auch Politiker von der CDU oder auch das Bündnis Sahra Wagenknecht. Was sagt denn Sahra Wagenknecht dazu?
Also Sahra Wagenknecht, wenn man sie erst fragt, sagt sie, ja, ist es alternativlos? Das ist so günstig, dieses Gas, wir brauchen das.
Wir haben bisher keine Alternative zu dem russischen Gas. Unsere Wirtschaft geht kaputt und die Menschen verlieren Wohlstand.
Wenn man dann aber nachbohrt, wie genau meinen Sie das denn, wie viel brauchen wir denn, dann wird sie schon ein Tick differenzierter.
Ich sage ja nicht, dass wir ewig jetzt ausschließlich russisches Gas kaufen sollten. Das haben wir früher ja auch nicht gemacht. Also wir hatten früher die Hälfte unseres Gases ungefähr aus Russland bezogen, die andere Hälfte von anderen Ländern.
Dann sagt sie schon, naja, wir dürfen uns natürlich nicht wieder so abhängig machen wie vorher. Es soll nicht wieder 55% unseres Gases aus Russland kommen.
Mir geht es nicht um die russische Energie. Mir geht es darum, dass wir preiswerte Energieträger brauchen, weil wir ein energiearmes Land sind. Weil ich nicht sehe, dass wir mit Sonne und Wind unsere Volkswirtschaft betreiben. Also sollten wir gucken, wo wir das beziehen können.
Man kann sich auf einmal Dinge, die man sich eigentlich immer leisten konnte, nicht mehr leisten. Fühlt sich nicht schön an und man will, dass das wieder irgendwie rückgängig gemacht wird. Und dann kommt natürlich sowas wie, jetzt mach doch einfach mal. Und dann ist da jemand und sagt, ja, wieso, ist doch logisch. Einfache Lösung für dieses einfache Problem. Wir hatten vorher russisches Gas, ging es uns gut. Jetzt haben wir keins, geht es uns schlecht, brauchen wir wieder russisches Gas. So dass dieser Reflex, dass man denkt, ja, ist vielleicht was dran.
Ja.
Das kann man ja total nachvollziehen. Und
ja,
auch
das klingt ja auch logisch. Dadurch ist es teuer geworden. Warum sollten wir nicht einfach wieder dahin zurückgehen? Also haben Wagenknecht und andere Politikerinnen und Politiker, die das sagen, nicht einfach recht?
Es gibt ja ein Land, das bekommt noch russisches Gas und zwar in sehr hohen Mengen und sogar aus einer Pipeline. Und das ist unser Nachbarland Österreich.
Mhm.
Und in Österreich, da ist es so, die bekommen immer so ungefähr 2/3 eigentlich ihres Gases aus Russland über diese Pipeline. Aber aufgrund einer ganz besonderen Konstellation in ihren Lieferverträgen waren die im Dezember 2023 bei 97% oder 98% russischem Gas.
Deutsches Fernsehen, es geht um russisches Gas.
Ja.
Was halten Sie von den Gaspreisen hier in Österreich?
Wir haben mal uns umgehört. Wir sind mit einer Frage nach Österreich gefahren und haben gesagt, passen Sie mal auf, wir hatten ja russisches Gas, ihr habt es noch. Könnt ihr uns das empfehlen als Deutsche, dass wir das wieder haben?
Mhm. Was haben die Leute gesagt?
Ja, dass die sehr hohe Preise für ihr Gas bezahlen, dass das gar nicht billig ist.
Die sind zu hoch, ja, aber das ist selbst verschuldet, weil Österreich hat halt zu lange auf russische Freundschaft gesetzt.
Ich würde niemandem empfehlen, russisches Gas zu nehmen, weder den Deutschen noch sonst irgendwie.
Und wir haben dann auch eine Statistik gefunden, das ist von einem österreichischen Institut und die vergleichen quasi, um wie viel teurer ist eigentlich das Gas geworden. Und da haben wir herausgefunden, dass die Gaspreise für die Endverbraucher in Österreich stärker gestiegen sind als in Deutschland. Also man kann nicht sagen, ach guck mal, das ist jetzt der schlagende Beweis, russisches Gas ist super teuer. Aber es zeigt halt auch nicht, nur weil man russisches Gas hat, ist es super billig. Dieser Gaspreis, der ist geheim. Also was zahlt Österreich für dieses russische Gas pro Kilowattstunde oder pro Einheit, in der man es misst? Und das heißt, man weiß nicht genau, was die bezahlen. Man sieht nur den Effekt, in Österreich ist es für den Endkunden total teuer. Man kann jetzt aber nicht zu 100% sagen, liegt es daran, dass die österreichischen Stadtwerke da so viel draufschlagen oder so? Das weiß man nicht. Aber man weiß definitiv, sie bekommen russisches Gas und es ist sehr teuer. Es zeigt zumindest mal, das allein ist schon nicht das Allheilmittel. Bis 2040 kriegen die noch Gas aus Russland. Aber sie müssen immer eine feste Menge aus Russland nehmen. Und die ist dann halt in einem milden Winter in Österreich auf 98% gestiegen.
Okay, damit sind wir auch beim Thema Abhängigkeit.
Wir haben auch noch ein Interview geführt mit Claudia Kempfert. Sie ist ja auch Ökonomin und kennt sich in dem Bereich Umwelt, Klima, was für Auswirkungen haben auch Energiemärkte sehr gut aus.
Wir waren viel zu abhängig von russischem Gas. Das mussten wir ersetzen durch andere Quellen und jetzt auch einleiten, dass wir mehr und mehr vom Gas wegkommen. Ja, die geopolitischen Risiken wurden nie eingepreist. Also das vermeintlich billige russische Gas war nie billig.
Sie hat so eine Formulierung benutzt von vermeintlich billig. Sie hat gesagt, es ist vermeintlich billig, hat aber einen hohen politischen Preis. Und der hohe politische Preis, den haben wir jetzt einmal gemerkt, man ist erpressbar. Und man ist abhängig.
Wir haben es sehr, sehr teuer erkauft mit geopolitischen Abhängigkeiten. Russland ist seit langem als Aggressor unterwegs, hat auch Abhängigkeiten geschaffen, hat Gas als politische Waffe eingesetzt. Und die Preise sind extrem nach oben gegangen. Und das haben wir uns sehr, sehr teuer erkauft mit eben Abhängigkeiten und hohen Kosten und letztendlich auch volkswirtschaftlichen Einbußen.
Was sagen denn eigentlich diejenigen, die das direkt betrifft in Deutschland? Zum Beispiel der Stahlfabrikant, der Stefan Meyer, mit dem ihr gesprochen habt. Sieht er das auch so auf lange Sicht? Oder sagt er vielleicht eher, ja, danke für die langfristige Einschätzung, liebe Experten, aber ich hätte doch lieber gerne wieder jetzt günstiges russisches Gas?
Also wir haben ihn gefragt, ob er russisches Gas vermisst.
Russisches Gas war lange Zeit sehr preiswert zu bekommen. Es war sicherlich ein Vorteil.
Und er hat schon gesagt, das war natürlich günstig für ihn. Das war gut. Er hat aber auch gesagt, dass er jetzt Entscheidungen getroffen hat.
Wir versuchen als Folge von unseren 50% Gasverbrauch komplett wegzugehen in Richtung 100% Elektrizität, um dann nachher erneuerbare Energien zu nutzen.
Und also, das ist dann auch eine Investition, die er gemacht hat. Und da kann man nicht 50 Mal hin und her rudern. Also für den steht jetzt fest, der Zug ist abgefahren.
Also wir möchten uns von dem ganzen Thema, das ist unser Ziel, verabschieden.
Also irgendwie klingt es jetzt so ein bisschen, als wären sich eigentlich alle einig, nicht zurückzukommen zum russischen Gas. Trotzdem ist diese Erzählung ja im Raum. Also das fordern ja wirklich Menschen aus verschiedenen politischen Lagern. Mit Sarah Wagenknecht habt ihr gesprochen. Habt ihr denn auch die anderen Parteien mit euren Rechercheergebnissen konfrontiert?
Steffen Cotré, der energiepolitische Sprecher von der AfD, hat uns ein Interview gegeben.
Dieser Krieg in der Ukraine, das ist nicht unser Krieg.
Wir haben über all die Punkte, die wir gerade gesprochen haben, geredet. Aber er ist dabei geblieben. Er hat gesagt, das ist das Richtige.
Wir brauchen wieder russisches Gas, auch für unsere Wirtschaft, damit sie wieder wettbewerbsfähig ist.
Und er nimmt dieses Argument aber auch nicht an. Also das muss man sagen. Das Argument, dass Russland kein zuverlässiger Partner ist.
Sie haben in den letzten Jahrzehnten immer zuverlässig geliefert und es gab nie irgendwo einen Druck der Russen. Also
kann man ihm im Interview fünfmal sagen, was war denn im 2021 mit den Lagern, was war 2022 im Sommer mit den Wartungsarbeiten.
Kannst du noch mal kurz das mit den Lagern erklären?
Es gibt Gasvorräte, die werden im Sommer immer aufgefüllt, damit es im Winter nicht so teuer ist. Das war ja so ein Tauschgeschäft zwischen deutschen und russischen Unternehmen. Die wurden dann von russischen Unternehmen betrieben, von so einer Gazprom-Tochter. Und diese Lager wurden offenbar im April 2021 nicht aufgefüllt. Und das wird als so eine Art Vorbereitung von diesem Energiekrieg interpretiert. Und darin kann man dann sehen, also ganz so zuverlässig ist es vielleicht nicht immer gewesen. Ne? Und ja, all das negiert die AfD, die sagt, nee, das stimmt alles so nicht. Das liegt alles nur daran, dass die Regierung gesagt hat, wir wollen uns unabhängig machen von russischem Gas. Und bei der CDU wollte keiner mit uns reden. Das kann man ganz kurz machen. Da haben wir Kretschmer relativ langfristig angefragt, aber er wollte dann nicht.
Hast du das Gefühl, dass es auch eine sehr emotionale Diskussion ist, dass es da viel um Wünsche geht von Bürgern, die da die hohe Gasrechnung im Haus haben und vielleicht weniger um langfristige politische Vorstellungen?
Das denke ich schon. Es geht, glaube ich, um so ein Gefühl des ungerecht behandelt Werdens, dass man jetzt selber das ausbaden muss, was irgendwer anders vielleicht verbockt hat.
Also, dass man als Bürger eine höhere Stromrechnung bekommt wegen irgendwelcher politischer Probleme ganz weit weg.
Ja, genau. Wir helfen da in der Welt irgendwelchen Ländern, mit denen habe ich gar nichts zu tun. Und unsere Moral wird ganz hoch gehalten und wer zahlt's? Icke. So. Das ist ja, es ist so ist ja ein bisschen die Haltung. Und das Interessante ist, wenn man über dieses Thema jetzt spricht, ich glaube, es gibt ganz viele Wellen, wo so populistische Parteien versuchen, mit diesem Narrativ ins Gespräch zu kommen. Und das ist aber eins, wo es funktioniert. Weil ich glaube, dass auch ganz viele Leute, die jetzt nicht die typischen AfD-Wähler sind, dass die irgendwie das Gefühl haben, ja, da irgendwas ist da dran.
Und es ist ja auch überhaupt nicht nur von der AfD, ne? Also wir haben schon gerade gesagt, das Bündnis Sarah Wagenknecht schlägt es vor oder aus der CDU kommt der Vorschlag. Also es ist ja ein Vorschlag, der jetzt nicht rein bei der AfD verankert ist oder bei AfD-Wählern.
Absolut. Das ist, glaube ich, auch, warum uns das wichtig war, das zu machen. Weil dadurch ist immer so eine Art sowas im Raum, wo vielleicht auch so eine stille Übereinkunft herrscht. Ja, aber ihr wisst schon, dass es uns besser gehen würde, wenn wir das Gas wieder nehmen würden. Aber ja, wegen Moral dürfen wir nicht, ist schon klar. Und deswegen muss man, glaube ich, solche Themen einmal durchrecherchieren. Es ist auch klar, es ist halt super komplex. Man kann nicht eine eindeutige Antwort geben, ist es jetzt schwarz oder weiß?
Nochmal zum Fazit ganz zum Schluss. Also wenn man wirklich nur diesen finanziellen Aspekt betrachtet und jetzt vielleicht erstmal aktuell oder jetzt nicht so weit in die Zukunft gedacht, vielleicht erstmal kurzfristig, wäre es günstiger?
Ich glaube, es würde so wenig Einfluss machen, dass wir es alle kaum merken würden, selbst wenn es ein bisschen billiger wäre. Und das muss man, die Frage muss man sich ja stellen, ist es das wert? Und wenn man nachhaltig eher einen Nachteil hat und kurzfristig, aber wenn überhaupt, man weiß nicht mal, ob das eintritt, einen kleinen positiven Effekt, dann muss man sich ja die Frage stellen, lohnt es sich da? Oder verfrühstücken wir in einer ganz kurzen Zeit wieder mal unsere Zukunft, was wir bei vielen Themen gemacht haben?
Also zu kurz gedacht.
Würde ich so sehen nach dieser Recherche, ja.
Johannes, vielen Dank dir.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Zurück zu russischem Gas, damit wir am Ende des Monats weniger Ausgaben haben. Das ist wohl zu kurz gedacht. Davon hat uns Johannes Edelhoff vom NDR-Politikmagazin Panorama erzählt. Er hat recherchiert zusammen mit Milan Panek und Lennart Richter. Mehr Infos verlinken wir euch in den Shownotes. Und den Film zur Recherche seht ihr bei Panorama im Ersten oder in der ARD Mediathek. Autor dieser Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Jakob Böttner, Jonas Teichmann und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann tauchen wir ab ins Korallenriff, fragen uns, sind die Korallen noch zu retten? Denn die sind bedroht vom Klimawandel. Und wir finden raus, was Hirschgeweihe und Sekundenkleber damit zu tun haben. Das hört ihr hier morgen. Vorher gibt es noch einen Podcast-Tipp. Wenn ihr euch für ganz viele verschiedene Themen interessiert, über Kultur, Politik, Wissenschaft bis hin zur Psychologie, dann gibt es da einen Podcast für euch. Radio Wissen vom Bayerischen Rundfunk, den hört ihr unter anderem in der ARD Audiothek.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann. Und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.